Jesaja 43, die Verse 1 bis 5. Immer wieder, wenn man auch, so wie ich, an Sterbebetten steht, dann erlebt man, wie gerade dieses Wort vor der grauenhaften Macht des Todes so stark zu uns redet und auch zu denen, die sterben. Und darum möchte ich heute über diesen Abschnitt zu Ihnen predigen. Jesaja 43, die Verse 1 bis 5. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Da mein Gott, er hat für Israel die anderen Völker mit ihrer großen Kultur einfach auf der Seite liegen lassen, weil seine Erwählung allein Israel herausgriff. Aber genauso jetzt bei uns, wo die ganze Liebe Gottes uns aufgeschlossen ist. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Siegfried Kittling hat ein Buch geschrieben, in dem er für Nicht-Theologen Theologisches verhandelt. Das Buch hat den Titel »Du gibst mich nicht dem Tode preis«. Und das handelt sehr gründlich von der Frage des Todes. Aber das Buch ist vielleicht darum so wichtig und packend, weil er darin erzählt, wie ja vor kurzem sein 19-jähriger Sohn Matthias tödlich verunglückt ist. Und er hat in dieses Buch aufgenommen die Worte, die seine Frau und er bei der Trauerversammlung an die vielen jungen Leute gerichtet hat, die da saßen. Und ich will Ihnen das einfach erzählen, weil mich das selber so gepackt hat, wie der Vater dann zu den jungen Leuten sagt, etwas Festes braucht der Mensch. Die Polizei von Bordeaux hat noch den Sturzhelm des Motorradfahrers den Eltern ausgehändigt. Und er sagt den jungen Leuten, er war so, wie der Prospekt verheißen hat. Absolut sicher. Nur vorne war etwas zerbrochen, wo man durchblickt. Er war intakt, gut gefüttert, bruchens, reißfest. Aber das Leben hat er nicht sichern können. Und er sagte den jungen Leuten, ihr braucht etwas ganz Gewisses, was viel fester ist als der Sturzhelm eines Motorradfahrers. Ihr habt es oft gesagt in euren Nachtgesprächen, so sagt Siegfried Kettling zu den jungen Leuten, dass eure Freundschaft in der Clique so dick hält. Und ihr werdet erleben, wie der Tod alles zerreißt. Etwas Festeres braucht der Mensch, aber es muss fester sein als die Freundschaftsbande eurer Clique. Und sagt, was alles die Welt anbieten kann, kugelfest und wasserfest und hitzefest und feuerfest, das hält im Tod nicht. Es hält nur eins, dass Jesus da ist, der mich trägt und der mich hält. Etwas Festes braucht der Mensch. Und darüber möchte ich jetzt heute Morgen auch zu Ihnen reden. die Angst lastet schwer auf uns. Das ist mein erster Punkt. Mit dem Tod ist mir das immer wieder so, da wo er in der Familie plötzlich einkehrt oder in der nächsten Umgebung, dass man das wie einen Schock empfindet. Warum? Weil man ja doch mehr oder weniger, auch wir Christenleute, die grausame Gegenwart und Realität des Todes verdrängt. Und wenn er dann plötzlich da ist, selbst wenn man darauf gewartet hat, in einem langen Leidenslager, ist es doch so unbegreiflich. Was ist jetzt? Da liegt einer da, mit dem wir gerade noch geredet haben. Sie gehen durch die Straßen der Stadt, die Autos hupen, die Menschen gehen ins Büro oder kaufen ein. Und sie denken, das ist doch eine Scheinwelt des Lebens. Weil das irgendwie nicht übereinstimmt mit der grauenhaften Macht des Todes. Und darum sind wir oft auch so trostlos. Was sollen wir denn sagen vor dem Tod? Was kann denn jetzt diese Erfahrung, diese schreckliche, grauenhafte Realität wegdrücken? Wir spüren, dass Worte sowieso nichts bedeuten. Das klingt ja wie verharmlosend. Und oft sind auch die Angehörigen ganz verwundet. Ich erlebe das, wie sie sagen, der Arzt hat das so grob mir gesagt. Der hat es gar nicht grob gesagt, die Sache ist so grob. Und wenn man dann die äußeren Dinge erledigen muss und wenn das nur zu den Ämtern ist, dann sagt man, die sind alle so herzlos mit mir. Die sind nicht herzlos, die sind ausgesucht höflich. Aber wir sind so verwundet. Wir können diese schwere Last nicht fassen. Und es kann keinen Menschen geben, der das Sterben begreift. Wir werden nie damit fertig. Wenn ein Säugling geboren wird und in seinem Wägelchen liegt, er trägt doch schon, dieses kleine Kind trägt doch schon die Zeichen des Todes an sich. Und es ist ein Leben zum Sterben. Man könnte sagen, wie wehmütig, wie schrecklich. Wir haben in den letzten Wochen viel Berliner Mauer gesehen. Berliner Mauer in allen Richtungen und von allen Seiten. Es war ja eine Todesmauer. Wir vergessen das heute so leicht. Eine Mauer, vor der sich die Menschen gefürchtet haben. Eine Grenze, an der geschossen wurde. Wer da durch den Streifen durch wollte, der kam drin um. Diese bellenden Hunde oder diese schießenden Wachposten. Aber die Westberliner haben auf der anderen Seite was ganz Originelles gemacht. Die haben die Mauer bemalt, puppig. Das war ja so ein ganz bunter Klecks. Sie kennen diese verrückten Bilder, die man da an die Mauer hingemalt hat. War das makaber? Vielleicht ist das oft auch so, wie wir dem Tod noch so eine vielleicht spöttische Bemerkung nachrufen können und das auch manchmal so ganz witzig sagen können. Und da gibt es ja Worte, die man an dieser Stelle gar nicht in den Mund nehmen kann, die aber doch so in der Vesperpause und bei lockeren Gesprächen uns dann über die Lippen gehen, wie man das Sterben so salopp sagen kann. Und dann kann man das alles so anmalen und sagen, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Natürlich, da gibt's auch gescheite Bücher, die uns die Angst vor dem Sterben nehmen wollen und die dann sagen, der Tod sei gar nicht so schlimm und das seien vielleicht doch Glücksgefühle und gegen die vielfache Erfahrung, die auch Sie machen können bei dem Sterben Ihrer Angehörigen, wie das Sterben schwer ist, erzählen Sie von ein paar wenigen Erlebnissen, dass offenbar bei der Reanimation Leute Glücksgefühle gehabt hätten und ungern in diese Welt zurückgekommen wären. Diese Menschen haben den Tod noch nicht gespürt, sie waren noch vor der Todesmauer. Dort war sie nur mit allen grellen Farben angemalt. Für mich bleibt der Tod, wie die Bibel sagt, der letzte Feind, der überwunden wird. Weil ich fürs Leben geschaffen bin, ist der Tod in seinem Zerstören des Lebens mir so fremd, so unfassbar, so unerklärlich, so unbegreiflich. Ich werde damit nicht fertig. Er ist eine Todesmauer. Er ist eine Todesmauer. Und der Trost liegt darin, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wir kennen das, wenn heute Terroristen Geiseln nehmen, wie sie ihre Forderungen stellen. Und aus der Geiselnahme des Todes hat uns allein Jesus Christus frei zu kaufen und zu erlösen. Der Tod hat ein Recht auf uns alle, weil wir alle vor Gott schuldige Menschen sind, die in der Gottesferne verbleiben. Der Tod ist ein Zeichen der gefallenen Welt. Wir sind nicht in Frieden mit Gott. Und wir müssen alle sterben, die Klügsten und die Liebsten und die Nettesten auch, weil wir alle vor Gott Schuldner sind und ins Gericht gehen. Darum ist das so schwer und der Trost liegt nur darin, ich habe dich erlöst. Haben Sie das für Ihr Leben angenommen, dass Jesus Christus Sie freigekauft hat von der Todesmacht? Wirklich, dass der Tod nicht mehr als Rächer kommen braucht, weil Sie Vergebung empfangen haben, Ihre Schulden gebüßt sind. Der Tod kommt nicht mehr als Zerstörer, als Rächer, als Henker meines Lebens, sondern ich darf heimgehen zu Gott, weil Jesus mich erlöst hat. Das ist der Mittelpunkt des Glaubens. Fürchte dich nicht, darin fußt das. Siegfried Kettling beschreibt das in seinem Buch eindrücklich. In der Nacht um 21:30 bekamen sie die Nachricht, dass der Sohn Matthias verunglückt sei. So wie das oft geht, wahrscheinlich wussten sie gar nicht, ob er tot oder lebendig ist. Und sie setzten sich einfach in einen Zug, aber sie konnten kein französisches Geld mehr tauschen. Der erste Zugschaffner hat das deutsche Geld beim Nachlösen angenommen. In Frankreich wurde es schon schwieriger, aber sie haben nicht bedacht, dass sie am Nordbahnhof in Paris ankommen. Und sie müssen zum Hauptbahnhof durch. Nachts. Sie müssen nach Bordeaux. Und da sind an der U-Bahn diese Arme, die Leute zurückhalten, wo man die Karte einschieben muss. Sie haben keine Karte, sie haben nur fremdes Geld und man kann nicht bezahlen. Und dann stehen sie verzweifelt da. Da zahlt ihnen jemand die Freikarte, ein Beamter kommt. Es gibt auch noch Menschen in der Not. Und dann gehen sie durch und Siegfried Kettling erklärt das den Freunden von der Clique und sagt, so ist das. Wenn ihr da durch wollt, durch diese Todesschranken, dann wollt ihr euer Geld hinlegen und sagen, ich war doch ein braver Mensch, ich war ein guter Mensch und ich habe immer ordentlich gelebt und immer gearbeitet. Ihr könnt nicht durch, die Arme lassen euch nicht durch. Da gibt's nur ein Ticket, das euch durchlässt. Und dieses Ticket kriegt man nur gratis. Das kann man nicht kaufen. Der Durchgang durch den Tod, den kann euch nur die Vergebung Jesu ermöglichen. Und er will euch das schenken, dass ihr ganz frei hindurchgehen könnt, durch das Grauen des Todes. Und da plötzlich hat der Tod seine Macht verloren. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Aber jetzt noch etwas Zweites. Es sind sehr schwere Wege. Ich möchte das einfach nachschieben, weil Sie sonst sagen müssen, du kennst nicht mein Leiden. Trauernde, auch Christen, die weinen auch. Auch Jahre nach dem Abschied nehmen, weil diese Wunde, wenn sie wirklich ein Verlust der Liebe war, dann heilt das ja nie mehr, solange wir leben. Und wir haben es ja vorhin gehört, dass Gott erst die Tränen abwischt. Auf Erden bringt das keiner hin. Also da sagen wir, es ist sehr, sehr schwer. Und immer wieder auch beim Begleiten am Krankenbett fällt mir auf, wie lang der Weg sein kann. Viele Wochen und Monate, länger als man je gefürchtet hat. Es ist ein weiter Weg oft. So unendlich lang. Und das Sterben ist doch so schwer, auch bei Christen. Ich sage das, weil ich gerade sage, fürchte dich nicht. Aber es ist nicht gemeint, dass alle Leiden weggenommen sind. Überhaupt ist das ein Missverständnis, als ob Christen nicht leiden müssten. Sondern da ist uns verheißen, und so du durch Wasser gehst. Also offenbar kommt das vor, dass wir hindurch müssen, dass die Fluten über unserem Kopf zusammenschlagen. Ich will bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das geht Trauernde an, aber auch uns im Blick auf all die Tiefen der Krankheit, die man durchleidet. Und dann verspricht Jesus, dass er uns auf diesem Weg ganz fest hält und nicht loslässt. Das ist ein Geheimnis. Wir verstehen das von außen her nicht. Wir sehen nur die schrecklichen Folgen der Krankheit. Und es geht so, wie ich es Ihnen am Bußtag erzählt habe, genau mit diesen Worten, wie Helmut James Graf von Moltke es 24 Stunden vor der Hinrichtung 1945 in Berlin schrieb. Ich bin so voller Frieden und voller Glück, dass es für dich wie verrückt vorkommen muss, schreibt er seiner Frau. Gott kann diesen inneren Frieden schenken und kann dort die Herzen ruhig machen, auch wo es äußerlich durch so viel Leiden und Not geht. Es ist eine Zusage, die Jesus hier gibt. Und es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir uns auch dann im Sterben nicht klammern an dieses verlöschende Leben, denn wir müssen hindurch. Dieses irdische Leben kann so nicht in die Ewigkeit eingehen. Das ist das Wichtige, was auch wir immer lernen müssen. Wir kommen oft so von der Begeisterung her, wie groß unser Leben ist und wie treu wir Gott dienen. Paulus sagt einmal, dies Verwesliche kann nicht die Unverweslichkeit haben. Dieses Irdische kann nicht das Himmlische tragen. Und in diesem Prozess des Sterbens geht es mir immer so, wenn ich dabei sein muss und es auch immer wieder im langen Leidenslager erfahre, dass Gott unsere ganze menschliche Größe und Würde durchstreicht. Wir sind vor Gott ehrlose, würdelose Leute, Leute mit viel, viel Schuld und Nöten, und das wird immer wieder da uns bewusst. Und dann können wir sagen, ja, aber Herr, jetzt wird gesät das Verwesliche und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit, Grüße. Da wird Gott unser Leben von Grund auf verwandeln. Und gerade im Prozess des Sterbens dürfen wir nicht sagen, ach nur noch, und jetzt habe ich nur noch so viel Kraft. Wir sind schon mittendrin, und das doch das ganze Leben lang, dass wir zubereitet werden auf die Herrlichkeit, auf das neue Leben. Und gerade dann, wenn uns Gott das Alte abstreift, den Leib der Erniedrigung, das ist ein Wort, das Paulus gebraucht hat, ein Leib der Erniedrigung mit all seinen Fehlern und Mängeln, mit der Schwachheit und mit der Anfälligkeit, dann freuen wir uns, dass wir auf den neuen Leib zugehen und dass der Herr uns diesen geben wird, wenn wir hindurchgehen durch das Todestuch. Und wir brauchen dann den Tod wirklich als gläubige Christen nicht fürchten. Wir können all die Worte dann uns immer wieder zurufen lassen, dass Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dann kann ich den Tod akzeptieren und sagen, es geschehe dein Wille. Es kommt aus deiner lieben Hand. Du hast es zugemessen für mich und du weißt, was für mich richtig ist. Du weißt auch die Stunde und den Zeitpunkt. Dein Plan liegt fertig schon und ist bereit. Wir haben gestern den 250. Geburtstag von Philipp Matthäus Hahn gehabt. Dieser große Entdecker, dieses technische Genie. Er starb ja schon mit 50 Jahren. Und er hat sich ausbedungen, dass es ein weißer Sarg sein musste. Nach der Herrnhuter Sitte. Nicht Trauer, sondern weiß. Zeichen der Hoffnung, der Herrlichkeit, die vor uns liegt. Da steht in seiner Biografie drin, wie er am Sarg eines seiner Kinder stand. Das ist sicher das Schwerste, was Eltern zugemutet wird. Und er hat dann dort für die Umstehenden den 93. Psalm gebetet. Das war einer der wichtigsten Psalmen für Philipp Matthäus Hahn.
dass das Königreich Christi verborgen jetzt schon in dieser Welt begonnen hat, das große, unendliche Königreich Jesu. Und dann las er vor dem Kindersärglein: Herr, dein Thron steht ewig und ist fest. Die Wasserwogen im Meer brausen und sind mächtig. Es gehört hierher, wenn ich durch Wasser durchgehe. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Das ist der Grund, warum wir dem Tod nicht einmal mehr die Reverenz erweisen wollen. Bei unseren Begräbnissen wollen wir uns nicht mehr respektvoll vor dem Tod verneigen, sondern wir wollen sagen, jetzt ist Jesus da. Und auch an den Sterbebetten. Wir wollen nicht all die Spuren des Todes auch in der Trauer so ernst nehmen, sondern wissen, dass diese Königsherrschaft Jesu den Tod zerbrochen hat und dass der Tod keine Gewalt mehr hat für die, die in Christus Jesus sind, sondern sie sind geborgen bei ihm. Jetzt noch etwas Letztes. Gott hat viel mit uns vor. Weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Das war zuerst für Israel gesprochen, aber noch viel mehr ist dieses Wort, das dort in Jesaja 43 steht, erfüllt. Durch Jesus, du musst herrlich sein. Jedes Jahr an Ostern hören wir wieder diese Berichte, wie Jesus diesen Grabstein wegwirft vor seinem Grab und heraustritt, wie er unter die ängstlichen Jünger kommt und dann sie aufrichtet und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Uns fällt auf, dass unter den ersten Christen doch Kult um die Toten gar nicht verbreitet war. Sie haben gar nicht viel Worte gemacht. Es gibt kaum eine Geschichte irgendwo vom Sterben. Es war ihnen gar nicht wichtig. Sie haben so viel mit Jesus, dem Lebendigen, jetzt erlebt. Aber es steht dann auch so klar da, dass Jesus das Ziel hat, dass er uns umwandeln wird in sein Bild hinein. Es wird ein ganz von der Lichtfülle Gottes durchdrungener neuer Leib sein. Neues Leben. Ich darf hindurchgehen zu ihm und dort den Lobgesang anstimmen vor dem Throne Gottes. Wir können mit unseren Begriffen diese neue Schönheit gar nicht fassen, aber es heißt, wir werden ins Bild Christi hinein verwandelt. Das, was der Auferstandene hat, so wie er unter die Jünger trat, ist noch die Gestalt des alten irdischen Leibes Jesu mit den Wundmalen. Und doch trägt er schon den vollendeten neuen Leib. Ich freue mich auf den Tag, wenn wir unseren alten, kranken, schwachen Leib ablegen und der Herr uns einen neuen Leib geben wird. Mit dem Tod ist die Verhüllung des Königreiches Jesu aufgehoben. Und wir dürfen schauen, was wir hier nur im Glauben, in Umrissen ganz schwach erahnen konnten. Wir dürfen ihn, Jesus, sehen, wie er ist. Wenn das so ist, dann müssen wir immer wieder sagen, das passt in unsere Zeit nicht hinein. Wir leben gegenwärtig in Umwälzungen, von denen wir den Eindruck haben, wir können sie kaum in den Ausmaßen fassen, brechen die alten Gegensätze dieser Welt zwischen Ost und West, zwischen den Systemen, Sozialismus und Kapitalismus. Vielleicht geht unsere Welt auf eine Periode zu, wo die Menschen ihre Armeen abschaffen und jeder sich liebt in sozialer Gerechtigkeit. Und dennoch sehne ich mich nach der neuen Welt, nach dem neuen Himmel und nach der neuen Erde Gottes. Ich bin nur Gast auf Erden. Und es macht mir nichts mehr aus, wenn andere zu mir sagen, ich sei weltfremd. Ich will meine Pflicht hier erfüllen. Ich will treu dienen, solange mich Gott hier braucht. Ich will aber die Tage auf der Erde nicht zählen und vor allem nicht im Selbstmitleid sagen, ach, jetzt habe ich nur noch so lange zu leben, so wie es manchmal die Schwerkranken ganz falsch tun. Ich will sagen, Herr, jeder Tag soll das Angeld der kommenden Herrlichkeit sein. Ich will mich heute schon freuen auf das, was du uns schenken willst. In den letzten Tagen hat Gott unseren Bruder Fritz Grünzweig heimgerufen. Er hat uns noch in den Passionstagen drüben im großen Saal gedient und auch oft hier von der Kanzel uns den Sonntagsgottesdienst gehalten. Es war ihm wichtig, dass Christen die Zeichen der Zeit erkennen. Und alle seine Bücher, die er geschrieben hat, bis zu seiner großen Offenbarungsauslegung, war ihm immer wieder wichtig, dass die Gemeinde sich rüstet auf das kommende Königreich Jesu hin. Jetzt möchte ich Sie auch in Ihrer Trauer bitten, dass Sie nicht hängen bleiben an dem, was Sie bekümmert. In der Biografie von Fritz Grünzweig steht das drin, wie er schwer verletzt in Estland lag und die Freunde nicht einmal mehr 5 Pfennige um sein Leben geben. Und er sagt, ich habe das gar nicht gemerkt, wie schlimm es um mich stand. In dieser Zeit gingen mir nur die schönsten Glaubenslieder durch den Kopf. Und wenn ich auch äußerlich ganz schwach war, ich konnte immer nur singen. Mögst der Herr schenken, dass wir auch so hinübergehen dürfen, vom Glauben zum Schauen, heim zum Herrn. Amen.